Respect.
ESG als Allheilmittel oder eine Übermaß an Regulierung? Darüber und mehr sprechen wir heute bei einer neuen Folge von Sustainable Impact, dem Podcast von Respect, Austrian Business Council for Sustainable Development. Mein Name ist Max Augustin und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Über das heutige Thema werde ich natürlich nicht alleine reden, sondern ich habe mir wie immer einen Gast eingeladen und das ist heute Dr. Timo Gossler, Head of ESG von Grand Fountain Austria. Hallo Timo, freut mich, dass du da bist.
Hallo Max, grüß dich, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, Teil der Podcast-Serie zu sein.
Wunderbar, das freut uns auch. Bevor wir in das Thema einsteigen, vielleicht für alle, die einfach Grand Fountain noch gar nicht so gut kennen, stell dir mal kurz vor, was macht ihr als Unternehmen und ja, wie seid ihr auch im Nachhaltigkeitsbereich zuständig?
Gerne. Grant Thornton hat eigentlich drei Tätigkeitsschwerpunkte. Das ist der Bereich Tax und Steuern, der Bereich Wirtschaftsprüfung bzw. Audit und der Bereich Advisory. Wir sind global ein Netzwerk von ca. 80.000 Mitarbeiterinnen mit ca. 8 Milliarden Umsatz. Und dort bin ich verantwortlich für den Bereich ESG. Ja. Das heißt vor allem für unsere Tätigkeiten in der Kundenarbeit, in der Beratung zum Thema ESG, wo wir im Wesentlichen ja, vier Schwerpunkte haben. Es geht natürlich viel um das Thema Reporting in der Beratung, in der Erstellung, in der Prüfung. Es geht auch um Risikomanagement und Compliance Management. Es geht viel um das Thema Klima- und Kreislaufwirtschaft von Treibhausgasbilanzierung bis Klimarisikoanalysen bis hin zum Thema Digitalisierung. Ja. Wir arbeiten mit KMUs bis hin zu börsennotierten Konzernen. Sehr vielfältiges Kundenspektrum. Und deswegen ein sehr, sehr spannendes Tätigkeitsfeld.
Mhm. Du hast ja auch selbst schon, also Reporting ist ein gutes Stichwort, ihr selbst macht, legt ja auch schon den freiwilligen Nachhaltigkeitsbericht seit 3 Jahren, glaube ich, an, 2022 war das erste Mal. Ja. Wieso macht ihr auch nach den ESRS-Standards quasi, wieso habt ihr euch damals dafür entschieden, das zu machen?
Vielfältige Gründe. Mhm. Ich würde sagen, ein Mix aus Überzeugung und Business-Relevanz, ja? Ganz im Sinne der doppelten Wesentlichkeit. Mhm. Es ist einerseits die Überzeugung bei uns im Unternehmen der Partner, der Gesellschafter, dass das ein fürs Unternehmen wichtiges Thema ist. Und es ist auch aus Geschäftsperspektive ein wichtiges Thema für uns. Ja. Wir haben im Rahmen der freiwilligen ESRS-Berichterstattung auch eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse durchgeführt und haben für uns erkannt, zunächst mal, dass unser Geschäftsmodell per se zentral im Bereich ESG ist, ja, auf der G-Säule in dem Fall, ja, weil wir einen sehr hohen Beitrag leisten zur Stabilität des Wirtschaftssystems, zum Beispiel durch unsere Tätigkeit in der Abschlussprüfung. Ja, wir haben aber auch gesehen, welche anderen Themen für uns besonders wichtig sind. Und das sind natürlich unsere Mitarbeiterinnen. Ja? Das ist die Schulung, die Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen. Mhm. Ja, das ist auch das Thema Bindung von Mitarbeitern. Ja? Und nicht zuletzt, wie bei vielen Unternehmen, auch das Thema Klimaschutz. Ja, wir sind zwar nur ein Dienstleister mit einem geringeren Footprint als andere Unternehmen, aber bei dem Thema müssen wir einfach alle was tun und tun alle auch was.
Mhm. ESG ohne Bullshit ist die Blase geplatzt. Das war der Titelvorschlag, den du mir zugesendet hast. Da müssen wir dich fragen, was ist denn die ESG-Blase? Wie kann die überhaupt platzen?
Naja, was wir sehen ist, dass auf globaler Ebene gerade ein massiver Rollback beim Thema ESG passiert. Ja, die Euphorie, die wir alle hatten vor 4 bis 5 Jahren mit dem Green Deal und internationaler Aufmerksamkeit auf das Thema ESG, das Pendel schlägt ja gerade komplett in die andere Richtung aus. Ja. Und so schnell wie das geht, kann man vielleicht wirklich von einer Blase sprechen, die platzt, ja, in vielerlei Hinsicht. Wir werden sehen, wie lange das Pendel in diese Richtung schlägt und wie lange das Pendel in die andere Richtung schlägt. Ja, aber de facto sind wir heute tatsächlich mitten in einer massiven Deregulierung in Europa bei dem Thema. Und die Rahmenbedingungen für Unternehmen in dem Bereich zu wirtschaften verändern sich gerade natürlich extrem.
Mhm. Brauchen wir weniger ESG oder braucht man einfach irgendwie anderes ESG?
Also ESG, ja, als Begrifflichkeit, dass der Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen abdeckt, ja, ist, glaube ich, immer mal erstmal im ersten Schritt vor dem Hintergrund der physikalischen, wissenschaftlichen Realitäten zu sehen. Ja. Klimawandel, Umweltkrise bzw. Biodiversitätskrise, Ressourcenmangel, Fachkräftemangel, KI-Revolution, ja, Überalterung, Massenmigration, all das sind Themen, die physikalische, wissenschaftliche Realitäten sind. Das heißt, die Frage, brauchen wir mehr oder weniger ESG, brauchen wir gar nicht stellen, weil das Umfeld uns diktiert, dass diese Themen kommen werden. Noch viel stärker, als sie heute schon da sind.
Aber jetzt auch in dem Bereich, welche Themen da auch im ESG-Bereich siehst du jetzt auch irgendwie aus wirtschaftlicher Sicht, dass die einfach unvermeidbar auch sind?
Ich habe, glaube ich, gerade schon ein paar skizziert.
Oder die, konkret jetzt auch in euren Anwendungsbereich, wenn du sagst, wo ihr sagt, im praktischen Bereich, in der Arbeit mit den Unternehmen.
Also es gibt die doppelte Wesentlichkeitsanalyse als Instrument ja nicht aus Böshaftigkeit der EFRAG oder des Gesetzgebers, sondern weil es ein sehr sinnvolles Instrument ist. Das heißt, branchen- und unternehmensspezifisch unterscheidet sich das immer. Es braucht die Analyse des eigenen Geschäftsmodells, der eigenen Wertschöpfungskette, um zu entscheiden, was sind jetzt die Themen, an denen man nicht drum herum kommt. Natürlich gibt es Blockbuster-Themen sozusagen, ja, die für alle Unternehmen irgendwo relevant sind. Der Klimawandel, ja, wer sich damit als Unternehmen nicht innig beschäftigt oder eingehend beschäftigt, ist definitiv strategisch gerade fragwürdig unterwegs. Ich glaube, spannende Frage, sollte man den Schwerpunkt auf Klimaschutz legen oder Anpassung an den Klimawandel? Das ist noch eine etwas weiterführende Frage, aber am Klimawandel kommt man nicht vorbei. Gleiches gilt für Ressourcenverknappung, ja, gleiches gilt für Kreislaufwirtschaft im Allgemeinen und natürlich, und ich glaube, das würde kein Unternehmen in Frage stellen, die eigene Belegschaft und die Mitarbeiterbindung, die Mitarbeiterweiterbildung sind Themen, die jede Branche, jedes Unternehmen beschäftigen werden.
Macht ihr denn Erfahrung oder dass das manchmal für Unternehmen auch schwierig ist, dann sich zu reduzieren oder zu konkretisieren, was jetzt die Themen sind, die eigentlich für sich selbst als Unternehmen relevant sind, dass man da zu breit greift und irgendwie alles irgendwie erfüllen muss oder will?
Es gibt, also ich glaube, wenn sich Themen jetzt begonnen haben, Unternehmen begonnen haben in der Vergangenheit mit diesem breiten Spektrum der ESG-Themen zu beschäftigen, ja, war der Startpunkt immer, wir wissen eigentlich, was für uns wesentlich ist. Dann sind sie eingetaucht und haben sich gedacht, Moment, wir wissen überhaupt nicht mehr, was für uns wesentlich ist. Und dann sind sie wieder rausgekommen bei relativ ähnlichen Themen, bei denen sie auch am Anfang war. Das heißt, ich glaube, Unternehmen wissen insgesamt kurzfristig gesehen schon sehr genau, worauf sie den Schwerpunkt legen müssen. Ich glaube, viele Unternehmen tun sich sehr schwer damit, langfristig zu verstehen, wohin die Reise gehen wird. Was sind die Themen, die sie heute in die Wege leiten müssen, weil sie eben in 10 Jahren oder darüber hinaus relevant werden. Und da ist es, glaube ich, wirklich für das Unternehmen sehr schwer, Klarheit zu gewinnen.
Wenn jetzt Unternehmen auch irgendwie das Thema Nachhaltigkeit eher jetzt nur als Compliance sehen, welche Risiken verbirgen sich denn da?
Also, ich glaube, grundsätzlich mal ist es für mich wichtig, mit diesem Begriff Compliance ein bisschen aufzuräumen und Regulatorik als Bad Boy, ja, als lästiger, verstaubter Beamter aus Brüssel, der irgendwelche Anforderungen für Unternehmen mitbringt.
Richtig, ja.
Ich glaube, wichtig ist, also mir wichtig in meinem Verständnis der Welt, ist schon auch, sich darauf zu besinnen, wie Marktwirtschaft funktioniert. Marktwirtschaft funktioniert so, dass der Preis Angebot und Nachfrage regelt und dass Unternehmen aktiv sind auf diesem Markt. Und ich halte es da schon mit dem, was Friedman gesagt hat. The business of business is business. Ja. Unternehmen sind da, um Profite zu generieren, um Umsätze zu schaffen und Profite zu generieren. Leider sind Märkte absolut imperfekt. Es gibt unglaublich viele Aspekte, Abhängigkeiten, Auswirkungen, die im Preis nicht eingepreist sind. Der Mechanismus funktioniert nicht ausreichend. Und Regulatorik, Compliance ist das absolut zentrale Instrument, das wir haben, um sicherzustellen, dass wir unsere gesellschaftlichen Probleme, Herausforderungen durch den Mechanismus der Märkte lösen können. Ja, ohne Eingriffe der Politik, ohne Regulatorik funktioniert das nicht. Der Preis bildet keine langfristigen Erwägungen ab. Ja. Klimarisiken in 20 Jahren werden durch die Preise viel zu schlecht abgebildet. Es gibt unglaublich viele Externalitäten im Umweltbereich, die nicht abgebildet werden durch den Preis. Deswegen glaube ich, das ist mir ist ein Statement sehr wichtig. Compliance ist nichts Böses, nichts Schlechtes, nicht Negatives, was keinen Wert in sich hat, sondern Regulatorik ist die zentrale Rolle in unserem Wirtschaftssystem, die sicherstellen soll, dass Unternehmen die Business machen, das so tun, dass unsere gesellschaftlichen Herausforderungen und Ziele, also Herausforderungen gelöst werden und Ziele erreicht werden. Mhm. Ja. Jetzt bin ich, glaube ich, nicht ganz auf deine Frage eingegangen. Ja. Welcher Wert liegt im ESG jenseits der Compliance? Mhm. Themen wie Mitarbeiterbindung, ja, Themen wie eine starke Belegschaft aufzubauen, die KI-ready ist, ja, die auch moralisch mit den Veränderungen in den nächsten Jahren umgehen kann. Mhm. Ja. Absicherung von Assets, Anlagevermögen gegen physische Klimarisiken, Backup-Pläne für Ressourcenverknappungen. Ja. Das sind alles Themen, die jedes Unternehmen interessieren müssen, mhm. Egal ob in Brüssel ein Gesetz dazu gemacht wird oder nicht. Wenn China entscheidet, kritische Rohstoffe in 5 Jahren nicht mehr zu exportieren aufgrund von Mangel, dann ist es vollkommen egal, was in Brüssel für ein Gesetz gemacht wurde oder nicht. Dann müssen Unternehmen hier vor Ort aktiv werden. Und so gibt es eine ganze Reihe von Themen, die, glaube ich, jenseits der Compliance essentiell sind, um als Unternehmen Profite zu erwirtschaften.
Das ist nämlich genau das, wo man sagt, welche Themen dann auch immer, eigentlich immer bleiben, abseits jetzt von Regulatorien oder politischen Entscheidungen, wo man ja nicht immer den Einfluss drauf hat. Also muss man als Unternehmen ja auch immer selber schauen, dass man sich langfristig so aufstellt, dass man dann nicht irgendwie in die Gefahr kommt. Ja. Beobachtet man das dann schon, dass dann auch viele jetzt auch ein bisschen auch in Stress kommen bei vielen Dingen, weil sie eben dann dieses Wissen nicht haben und dann vielleicht auch zu wenig langfristig nach die Zukunft schauen und eher mehr im Ist-Zustand sind, als im, muss man es auch dem Unternehmen manchmal noch ein bisschen sagen, quasi, dass man vielleicht gewisse Effekte erst spürt in ein paar Jahren, aber dafür dann umso mehr.
Ja, ja. Es ist ja schon im Privaten, bei jedem Einzelnen von uns, wahnsinnig schwierig, heute Entscheidungen zu treffen, die mir in 20 Jahren helfen, aber heute wehtun.
Genau.
Ja? Das fällt jedem Einzelnen schon schwer. Den Unternehmen fällt das noch viel, viel schwerer. Mhm. Den Unternehmen als, ja, als Konstrukt, den Eigentümern, ja, der Unternehmen fällt das schwerer. Denn das sind die, die das Kapital haben. Mhm. Das sind die, die entscheiden müssen, nehme ich heute in Abstriche in Kauf um meiner Profitabilität, damit ich in 20 Jahren noch profitabel bin. Und das fällt den Unternehmen wahnsinnig schwer. Ja, eine Rolle, ein Teil davon ist auch Unsicherheit regulatorische, da reden wir ja auch viel drüber und natürlich absoluter Albtraum, der sich gerade abspielt für Unternehmen. Wir, bei 180 auf der Autobahn drehen wir gerade das Lenkrad um, ja, um 180 Grad und wollen in die andere Richtung fahren. Katastrophe, was da passiert. Ja, das nimmt so viel Produktivität und Effizienz aus dem Wirtschaftssystem raus, das ist Wahnsinn. Aber diese langfristigen Themen, die physikalischen Realitäten, die ändern sich, haben sich in den letzten 2 Wochen, in den letzten 8 Wochen, in den letzten 6 Monaten nicht geändert. Mhm. Ja, Klima, Thema Klima, das Klima für die nächsten 20 Jahre ist eh fix. Ja, keine Diskussion mehr. Erledigte Geschichte.
Ja.
Ja, das heißt, Unternehmen haben schon Sicherheit, in welche Richtung es gehen wird. Das ist alles sehr vorhersehbar. Aber Unternehmen tun sich schon schwer damit, sich die Zeit zu nehmen, die Ressourcen zu nehmen und drüber nachzudenken, die Motivation auch zu nehmen, darüber nachzudenken, was passiert in 20 Jahren versus was muss ich morgen lösen. Weil morgen ist das konkrete Problem vor der Tür, wie bleibe ich im internationalen Wettbewerb wettbewerbsfähig, um morgen auch noch zu bestehen als Unternehmen. Mhm. Ja, und das funktioniert sehr schwierig.
Mhm. Wie kann man da auch ein bisschen, oder wie hilft es dir doch ein bisschen, dann Unternehmen da zu fokussieren auf die für sie relevanten Themen in ihrer Wirtschaftlichkeit? Weil gibt es dann wirklich, wenn man das ganz spitz sagt, manchmal ein bisschen diesen Rat oder die Aussage von, man muss dann bewusst auch ESG-Themen vielleicht mal ignorieren?
Ja, also ich würde so formulieren, also zu deiner Frage ganz konkret, es fällt uns auch wahnsinnig schwierig. Ja. In manchen Fällen gelingt es, in manchen Fällen können wir auch nicht Türen bei unseren Kunden einrennen. Wir sind Berater, wir werden bezahlt. Wir müssen auch das mitgehen, was unsere Kunden sagen. Natürlich. Wir versuchen natürlich, eine Botschaft zu senden und ihnen zu helfen, weiterzuschauen, aber es gelingt uns in manchen Fällen.
Ja.
Ja. Ich glaube, wir reden immer von Unternehmen, ja, und von Corporate Social Responsibility.
Ja.
Ich finde das ein bisschen irreführend. Unternehmen gibt es nicht. Was gibt es, sind Mitarbeiter, Management, Eigentümer.
Genau.
Der Rest ist ein juristisches Konstrukt.
Ja.
Und die Unternehmer zu überzeugen, dass sie heute von der Profitabilität, die da ist, etwas rausnehmen und in die Zukunft zu stecken, ist eine Aufgabe, die muss auf Ebene der Eigentümer, der Gesellschafter als Veränderungsmanagement passieren.
Ja.
Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig schwierig.
Ja.
Ja. Manchmal gelingt uns das, manchmal gibt es eh Überzeugung von, wir haben Kunden, die sind da extrem dahinterher, weil sie über die Überzeugung haben, dass sie ein Familienbusiness auch führen für die nächste Generation. Ja, dann ist das ein ganz anderes Setting. In anderen Fällen wahnsinnig schwierig.
Mhm. Aber kommt dann wieder sowas dazu, wo du sagst, da hilft dann, wenn politischer Druck kommt von außen?
Deswegen, also die Die Politik, die Compliance, die Regulatorik, jetzt kann man natürlich drüber streiten, war sie gut gemacht oder nicht?
Ja.
Aber sie kann helfen, Unternehmen zu zwingen, über Dinge nachzudenken, die sonst ignoriert würden.
Mhm.
Ja, das kennt man auch im privaten Umfeld. Da gibt es auch genug Gelegenheit, wo man manchmal zu seinem Glück gezwungen werden muss. Ja, da kommt ja auch dieser tolle Ausspruch. Manchmal muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Und ich glaube, wir haben vom gesamtwirtschaftlichen Modell die Herausforderung, dass zu wenig Incentivierung da ist, um kurzfristige Profite zugunsten von langfristiger Profitabilität zu opfern. Und da hilft die Regulatorik natürlich massiv. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen theoretisch gesprochen, aber ganz konkret kennen wir genug Beispiele von Unternehmen, die durch die doppelte Wesentlichkeitsanalyse zum Beispiel, eine ganz andere Sichtweise auf das Thema ESG gewonnen haben, als sie es zuvor hatten. Ja, die haben tatsächlich verstanden, Moment, das sind Dinge, mit denen müssen wir uns beschäftigen. Von Kleinstdingen wie, es gibt bei unserem Unternehmen Energieverbräucher oder Verbraucher, die wir gar nicht monitoren und da sind Einsparungspotenziale drinnen. Bis zu Themen wie, Moment, okay, unser Produkt ist vielleicht in 20 Jahren gar nicht mehr marktfähig.
Genau.
Ja? Ja. All diese Punkte gibt es. Und da ist schon Regulatorik, das Instrument, das zum Glück zwingen kann und spielt eine tolle Rolle. Oder kann eine tolle Rolle spielen, so muss man sagen.
Ja, ja. Definitiv, ja. Interessant, du hast ja auch irgendwie im Vorfeld auch ein bisschen geschrieben, so quasi Dekarbonisierung, Diversität, Kreislaufwirtschaft sowohl als Kostenfaktor zu sehen, als auch als Zukunftstreiber. Mhm. Ist ja eigentlich auch eine sehr pointierte Aussage eigentlich. Wie versteht ihr das oder wie meint ihr das? Was kann da eben der Vorteil, aber auch der Nachteil sein?
Also, wenn du als Unternehmenseigentümer glaubst, dass die Wissenschaft lügt, wenn du glaubst, dass nach dir die Sinnflut kommt und die Situation in 30 Jahren egal ist, und wenn du glaubst, dass die Regulatorik jetzt so bleibt, wie sie ist, definitiv sinnvoll, sich nicht mit ESG zu beschäftigen.
Ja. Ja,
dann ist es ein Kostentreiber, dann nervt es nur bei kurzfristiger Profitabilität. Dann ist die ganz klare Maxime, nichts tun, weniger tun als notwendig, auf Lücke spielen. Ich würde nicht in so einem Unternehmen arbeiten wollen, aber als Unternehmen mit so einem Hintergrund macht das Sinn. Wenn ich aber glaube, dass die Wissenschaft nicht lügt, sondern dass das Realitäten sind, wenn ich glaube, dass die Regulatorik in einigen Jahren auch wieder in die andere Richtung ausschlagen werden muss, weil die physikalischen Realitäten es erfordern werden. Und wenn ich auch als Kapitaleigner glaube, dass ich eine gesellschaftliche Verantwortung habe und nicht nur kurzfristig meine Profite maximieren soll, dann muss ich das Thema angehen, muss ich drüber nachdenken, mich damit beschäftigen, gibt es keine Frage.
Jetzt auch in deiner alltäglichen Arbeit ein bisschen, gibt es dann bestimmte Maßnahmen, wo du gemerkt hast oder auch bei Unternehmen, die einfach wirklich besonders wirksam auch irgendwie waren? In der Hinsicht?
Also, ja und nein, würde ich sagen.
Ja.
Maßnahmen, die es gab, die besonders wirksam waren. Ich glaube, ich würde das jetzt mal auf einer Metaebene fast wieder beantworten. Ich glaube, die wirksamste Maßnahme, die sich so in den letzten Jahren etabliert hat, ist crossfunktionale Zusammenarbeit im Unternehmen.
Mhm.
Ja, also auch sowas wie, ich will nicht nur auf der Wesentlichkeitsanalyse rumreiten, aber es war ein ganz wichtiges Instrument bei vielen Unternehmen, um Parteien Bereiche zusammenzubringen, nicht zuletzt den Nachhaltigkeitsbereich mit dem Finance-Bereich, aber auch mit den verschiedenen Fachbereichen. Und Kollaboration crossfunktional schafft Innovation. Ja, alle Metastudien der letzten 10, 15 Jahre, die sich damit beschäftigen, ob Nachhaltigkeit, ESG, auch finanzielle Profitabilität fördert, sagen ja, also die Mehrheit sagt ja, die meisten sagen aber ja nicht direkt. Ja, nicht durch einen ESG-Report wirst du profitabler, aber durch das, was dahinter passiert, schaffst du neue Strukturen, schaffst die Grundlage für Innovation, ja, und wirst dadurch profitabler. Also Nachhaltigkeit nicht als direkter Effekt für Profitabilität, aber als mittlere Variable sozusagen statistisch gesprochen. Und das ist, glaube ich, so die wichtigste Maßnahme, die ich übergreifend gesprochen jetzt in Unternehmen sehe. Ganzheitlich an das Thema rangehen, cross-funktional, cross-Teams daran zu arbeiten, das hat einen Mega-Effekt bei dem Thema.
Aber wie wir schon vorher gesprochen haben, jetzt ESG so ein Thema ist, was ja alles irgendwie umfasst. Gibt es dann irgendwo, wo du sagst, es gibt gewisse Prioritäten im ESG-Bereich, die eigentlich immer sinnvoll sind?
Ja, ich glaube, sich mit eine Klimarisikoanalyse durchzuführen, physische Klimarisiken und transitorische Klimarisiken auf dem Radar zu haben, ja. absolut sinnvoll, immer, egal welches Unternehmen, egal in welcher Branche, egal mit welchem Sitz. Ja. Eine Strategie zu haben, wie man die eigene Belegschaft in ein KI-Zeitalter begleitet, ja, wo unglaublich viel Ängste da sind, Qualifizierungsnotwendigkeiten da sind und all das. Absolute No-Brainer-Decision. Ja? Das Unternehmen so aufzustellen, dass Compliance-Management angemessen etabliert ist, jetzt bin ich gerade so ein bisschen die Säulen ESG durchgegangen, ist ein No-Brainer, machen die meisten Unternehmen eh.
Natürlich, ja? Ja.
Und das hat mich auch so ein bisschen bei der ganzen Debatte jetzt in den letzten Jahren irritiert. Ich glaube, viele Sachen, die, wenn du mit Eigentümern und Geschäftsführern sprichst zum Thema Compliance-Management, zum Thema eigene Workforce, das machen die eh. Das wissen die. Ja? Mhm. Ich glaube, diese ganze Ablehnung kam stark beim Thema Environment, ja, weil da zu viel über einen Kamm geschert wurde. Aber auch da muss ich wirklich sagen, Klimawandel als Realität anzuerkennen, absoluter No-Brainer. Je nach Branche, Biodiversitätskrise als Realität anzuerkennen, No-Brainer.
Ja.
Also da braucht es in einigen Branchen unbedingt immer Handlungsbedarf, egal was man als Unternehmen schon gemacht hat.
Ja, also ich spiele selber mit dem Environment-Thema wahrscheinlich so ein bisschen Differenzierung innerhalb des Themas irgendwie zu haben. Ich glaube, da tun sich viele schwer.
Das wird über einen Kamm geschert, ja. Das ist uns allgemein passiert mit dem Begriff Nachhaltigkeit. Da wird ja überhaupt nicht mehr unterschieden, wovon man eigentlich spricht. Und Themen wie physische Klimarisiken und sollte man 10 oder 15 Geschlechter in Reisepass eintragen dürfen, werden über den gleichen Kamm geschert. Ist politisch kommunikativ extrem schlecht gemacht worden und hat jetzt dazu geführt, dass das ganze Thema auf Widerstand stößt. Wir kennen das auch gut genug, wenn wir bei Unternehmen aufschlagen, bei Aufsichtsräten oder Eigentümern. Egal, ob wir es Nachhaltigkeit oder ESG nennen, bei vielen werden die Augen als erstes gerollt. Ja, das muss man schon auch sagen.
Aber ist da noch und dem Grund auch Unsicherheit zu spüren bei Unternehmen?
Unsicherheit. Unsicherheit in welcher Hinsicht meinst du?
Naja, wenn du sagst, dass irgendwie das zu wissen eigentlich, was jetzt das Richtige ist, was für sie das Richtige ist.
Ja, also wenn du mit ESG-Verantwortlichen sprichst, die sind so adaptiert an Unsicherheit, sie wissen gar nicht mehr, was Sicherheit ist.
Das ist so,
also das war stimmt. Die Realität der letzten Jahre. Man weiß ja wirklich freitags nicht, was Montag sein wird. Also bei ganz vielen Regularien, jetzt brauchen wir bloß die EUDR nehmen oder ähnliches, ist ja eine Katastrophe. Also die Verunsicherung ist maximal hoch. Mhm. Mehr als Verunsicherung würde ich beschreiben, was passiert, dass die EU natürlich eine hohe, hohen Glaubwürdigkeitsverlust sich selbst zugefügt hat. Also die EU als politische Instanz. Und abwarten und schauen wir mal, ist eher die Haltung, die jetzt an vielen Stellen Eingang findet. Ja. Nächstes Jahr EU-Transparenzentgeltrichtlinie. Schauen wir mal, wir haben ja noch kein nationales Umsetzungsgesetz. Verpackungsverordnung. Ja, jetzt warten wir mal, schauen wir mal, ob das wirklich kommt. Empowering the Consumers for the Green Transition Richtlinie. Ja, wir haben ja noch keinen Umsetzungsvorschlag.
Richtig.
Bei allen Themen, egal worüber wir reden, die relevant sind, herrscht jetzt diese Abwartungshaltung und das ist natürlich politisch katastrophal bedingt.
Ja. Aber ist es wirtschaftlich dann nicht auch wenn man sich dann da anschließt und auch diese Abwartungshaltung einnimmt, oder sollte man dann nicht eher dagegen steuern dann?
Ja, also ich glaube, die Frage ist, was ich eingangs gesagt habe, was glaubst du, was in 5 Jahren ist?
Ja.
Also wenn du nur an die nächsten 2, 3 Jahre denkst, würde ich dir folgen. Ja. Abwarten ist sinnvoll, mal schauen. Glaube ich, dass das Thema in 5 Jahren auch wieder da ist, ja, was ich glaube, oder in 6 oder in 7 Jahren, dann ist schon ein bisschen wurscht. Je früher ich mich damit beschäftige, desto früher habe ich den Einstieg gefunden. Ja. Und das Thema, ich wiederhole mich da, gell, aber das ist auch meine zentrale Botschaft.
Ja.
Physikalisch ist die Realität da.
Ja.
Ich kann 5 Charts rausziehen. Da schaust du drauf und dann ist dir klar, in 5 bis 10 Jahren werden wir wieder über die gleichen Themen in gleicher Intensität reden, wie wir das vor 2 Jahren gemacht haben.
Ja.
Und dementsprechend, wenn du alles wurscht ist und du schaust nur auf heute und morgen, dann ist Abwarten die beste Strategie. Wenn du ein Unternehmen führst oder Eigentümer bist und weiter hinaus weiter darüber hinausschaust, dann ist Abwarten definitiv keine Strategie.
Ja, na, definitiv. Weil man könnte ja noch so viele Stunden über das Thema auch reden. Das ist ja so ein großes Thema. Aber kommen wir ein bisschen zu was mehr Persönlicheren. Wir haben ja unsere schöne Reihe, die CS Erinnerung heißt, wo wir immer bitten, jemanden etwas mitzunehmen aus seiner eigenen Arbeit im Bereich CSR. Du trägst deinen am Arm, habe ich gehört.
Genau.
Möchten wir darüber reden, wie kommst du denn dazu? Warum denn da die Uhr als Auswahl geworden ist?
Ja, du hattest mich ja mit der Frage vorher schon vorgewarnt, sozusagen, der CS Erinnerung.
Genau.
Und da hattest du mich in eine kleine Existenzkrise bewegt. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war.
Teils, sag ich mal. Weil das, nein, tut mir leid, natürlich.
Das schwingt einen, also du hast ja formuliert, was ist so ein Gegenstand, den man mit einem Achievement im Bereich Nachhaltigkeit verbindet. Ja. Und das zwingt einen ja, darüber nachzudenken, welchen Impact habe ich eigentlich? Und in so einem arbeitsteiligen Wirtschaftsgefüge, wie wir aktiv sind, ist das oft mal schwer zu messen. Mhm. Ja. Ich bin dann relativ schnell auf diesen Gegenstand aber gekommen. Nicht, weil ich ein Uhren-Junkie wäre, ich kenne mich eigentlich mit Uhren überhaupt nicht aus. Das hat mir meine Frau mir irgendwann mal geschenkt, ich glaube zum Abschluss meines Doktorats. Ist eine 65 Jahre alte Uhr. Ja? Und ich ziehe sie jeden Tag extrem gerne an. Und sie drückt einfach extrem gut aus, wie ich auch das Thema Nachhaltigkeit verstehe. Mhm. Ja? 65 Jahre alt, durch unzählige Hände gegangen. Ja? Sieht aber einfach richtig gut aus.
Sieht extrem gut aus.
Und ich trage sie super gerne.
Ja. Ja?
Und das kann Nachhaltigkeit sein. Und das ist für mich ganz ein persönlicher Gegenstand, der jeden Tag an meinem Körper ist und den ich sehr gern mag.
Wunderbar, das freut mich sehr zu hören. Bevor wir doch gleich langsam zum Abschluss kommen, natürlich, ihr seid ja auch schon länger Mitglied bei Respect. Wie ist denn für euch auch das? Warum profitiert ihr auch irgendwie von so einem Netzwerk von Respect? Warum habt ihr euch entschieden, da bei uns dabei zu sein? Wie hilft euch das auch in eurer Arbeit?
Das hat viele Ebenen. Ja. Erstmal finden wir es ganz wichtig, dass unternehmerischer Austausch stattfindet bei den Themen. Voneinander lernen, ja, miteinander gestalten. Ja, Klassiker im Bereich Nachhaltigkeit. Vieles lässt sich nicht alleine lösen. Dafür braucht es starke Netzwerke. Dafür braucht es Organisationen, die Unternehmen zusammenbringen. Ja. Und da braucht es auch die Zivilgesellschaft eben. Und es braucht nicht nur die Politik, es braucht auch andere Akteure darin. Und wir sehen Respect als ganz wichtigen Bestandteil, ja, das Banner hochzuhalten, auch wenn der Wind stärker weht, wenn noch Gegenwind da ist. Und deswegen unterstützen wir die Idee von und das Konzept und die Zielsetzungen von Respect einfach vollumfassend. Wie nutzt es uns? Ja, auf verschiedenen Ebenen. Wir lernen unglaublich viel durch den Austausch, der im Respect-Netzwerk angeboten wird. Ja, auch wir müssen laufend am Ball, als Beratungshaus müssen wir laufend am Ball bleiben zu Veränderungen. Wir müssen hören von Unternehmen, was funktioniert nicht gut. Und da bietet uns Respect einfach wahnsinnig gute Möglichkeiten in den verschiedenen Formaten, die es gibt, vom CSR-Tag über die CEO-Events bis hin zu Webinaren und all dem drum und dran. Ja, das wissen wir sehr zu schätzen.
Das freut uns natürlich zu hören, dass wir da euch gut weiterhelfen können. Jetzt noch zum Abschluss, gibt es noch irgendwie einen Appell, den du vielleicht jetzt auch an Unternehmen richten kannst, die vielleicht jetzt auch in diesen ESG-Unsicherheiten stecken?
Also ich tue mir schwer, Appelle an Unternehmen zu richten, weil Unternehmen gibt es bei mir nicht. Wer ist das Unternehmen?
Ja.
Ich kann sagen, Eigentümer, Kapitaleigner, denkt mal drüber nach, was mit euren Unternehmen in 20 Jahren ist. Das ist mein Appell. Ja, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Management, überlegt euch, in welchen Unternehmen ihr aktiv sein möchtet, für welche Eigentümer ihr aktiv sein möchtet oder Eigentümerinnen. Sind das die kurzfristig an Profitabilität denken oder die Unternehmen bauen für Generationen?
Wunderbar, das ist doch ein schönes Abschlussstatement. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, Timo, dass du heute da warst und dass wir ein sehr wichtiges Thema besprechen konnten. Ich hoffe, es hat dir auch gut gefallen, hier zu sein.
Absolut, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Sehr gerne. Ich hoffe, es war eine erste gute Podcast-Erfahrung für dich.
Definitiv. Ich bin schon gespannt auf diese Veröffentlichung, aber alle anderen. Ich freue mich schon auf die Serie.
Wunderbar. Ja, dann auch bedanke ich mich ganz herzlich bei euch wieder fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Grant Thornton hören wollt, dann geht auf www.grantthornton.at. Dort könnt ihr noch weiter nachlesen, auch über die Nachhaltigkeitsbereiche, die ihr habt. Wenn ihr mehr über Respect wissen wollt oder Interesse an der Mitgliedschaft habt oder unseren Inhalten, dann geht gerne auf unsere Website www.respect.at. Wir freuen uns natürlich sehr, euch auch vielleicht irgendwann in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich, dass ihr heute dabei wart. Bleibt nachhaltig und einen schönen Tag noch. Reese.